Kneffen sagt dir nichts? Antifragilität auch noch nie gehört? Dann könnte diese Podcast-Episode für dich wertvoll sein. Moin und herzlich willkommen zur neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Ich bin Alina, Kurswechslerin. Und in der heutigen Episode spreche ich mit meinem Gast Thomas Pieser über das Thema Komplexität als Stärke. Thomas hat ein gleichnamiges Buch geschrieben, in dem er sich sehr intensiv mit den Themen Komplexität, Antifragilität und Co. auseinandersetzt und natürlich vor dem Hintergrund der Frage, wie Organisationen in solch disruptiven Zeiten eigentlich zukunftsfähig bleiben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören der Episode, einen guten Erkenntnisgewinn und bis dahin.
Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Ah, nee, diesmal ist es nicht so. Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast, beziehungsweise ich könnte auch sagen Servus an unseren Gast. Man wird es gleich hören, er ist kein Norddeutscher. Ich freue mich sehr, Thomas Pieser im Kurswechsel-Podcast begrüßen zu dürfen. Wir werden heute über das Thema Komplexität sprechen, weil Thomas sehr treffend ein Buch geschrieben hat, was da lautet Komplexität als Stärke. Lieber Thomas, bevor ich zu viel vorwegnehme, stell dich doch selber einmal vor.
Ja, liebe Alina, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Wie man schon hören kann, bin ich deutlich aus dem Süden von Deutschland, ja. Aus Österreich. Ja. Ich werde mich bemühen, deutlich zu sprechen und nicht zu sehr ins österreichische Idiom zu verfallen.
Ja. Grüße und Dank geht raus an dich schon mal.
Gut, kurze Vorstellung. Ich bin heute Keynote Speaker, Executive Advisor, Trainer, Autor von zwei Büchern. Ich war den größten Teil meines beruflichen Lebens in der A1 Telekom im Management unterwegs, in der Technik, habe Teile der IT geleitet, habe strategische Units geführt. Also kenne Konzern ganz gut von innen, weiß, was dort geht, weiß, wie schwierig die Sachen sind. Und in der Rückschau eine der wesentlichen Erkenntnisse meinerseits war, dass ich immer sehr gerne an dem sozialen System gearbeitet habe, um Menschen Erfolg möglich zu machen, obwohl ich in der Technik war. Aber ich war nie ein wirklicher Techniker. Ich bin von der Ausbildung her Physiker und dann noch dazu theoretischer Physiker. Also da hat man mit Technik eigentlich nicht viel am Hut. Ja, so viel einmal zu mir. Wie gesagt, und seit fast 1,5 Jahren bin ich selbstständig als Berater und Keynote-Speaker und Autor. Ja.
Wie kommt es denn, dass dich das Thema Komplexität so gecatcht hat oder gecatcht hat?
Das ist eigentlich schwerpunktmäßig beim Buchschreiben, beim zweiten Buch eben, bei dem Komplexität als Stärke passiert. Wie ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, habe ich eigentlich mit dem Thema Antifragilität gestartet, vom Nassim Taleb, wie man Organisationen entwickeln könnte, um tatsächlich die Optionalität zu erhöhen, wenn eine Störung daherkommt, dass die Organisationen entscheiden können, wie sie darauf reagieren wollen. Und bin dann durchs Nachdenken eigentlich drauf gekommen, das funktioniert ja eigentlich nur, wenn diese Systeme, also die Organisationen, komplexe, adaptive Organisationen sind. Und dann landet man sehr schnell beim Komplexitätsbegriff und landet sehr schnell beim Dave Snowden, beim Thema Kneffin. Und so ist es eigentlich passiert. Und dann hatte ich die beiden Denkmodelle nebeneinander stehen, wusste, dass die beiden, also der Dave Snowden und der Nassim Taleb, nicht immer übereinstimmen in dem, was sie voneinander denken. Also dementsprechend bin ich nicht mit der Brechstange, sondern mit viel Fingerspitzengefühl rangegangen an die Sache. Um die beiden Modelle auch nicht zu verwässern, sondern respektvoll gegeneinander gegenüberzustellen und zu sagen, okay, was kann das eine, was kann das andere, wo sind sie anschlussfähig, wo denken die beiden auch gleich und wo denken sie unterschiedlich, ja. Und da kann man eigentlich sagen, der Dave Snowden ist, ich sage mal, ein optimistischer Pragmatiker, der sagt, ja, es ist komplex, aber wir sind nicht hilflos. Wir können mit dem Ist-Zustand sehr gut arbeiten. Während der Nassim Taleb sagt, ich würde mal sagen, epistemologischer Pessimist, ja, wir können gar nichts wissen, aber lasst uns doch die Systeme so bauen, damit sie potenziell Antifragilität entwickeln können.
Ja. Jetzt haben wir schon, ich sag mal, also viele Begrifflichkeiten gehört und ich würde sagen, wir ordnen das vielleicht nochmal ein. Wir arbeiten auch mit dem Kneffin und auch sehr stark mit der Differenzierung von Wohlland nach komplex und kompliziert. Und wenn ich mich jetzt einmal so auf die, ich sag mal, Praktikerebene ziehe, dann könnte ich ja auch erstmal sagen, was bringt mir das überhaupt zu differenzieren? Komplex, kompliziert, Probleme entstehen in Organisationen. Warum ist das wichtig, Thomas? Erklär mal. Warum könnte das sinnvoll sein?
Warum könnte sowas sinnvoll sein? Abgesehen davon, dass wir es ja im deutschen Sprachgebrauch oft einmal synonym verwenden, komplex und kompliziert. Ja? Dann definieren wir mal die Begriffe. Ja, ein kompliziertes System oder eigentlich eine komplizierte Fragestellung ist eine Fragestellung, die man mit Analyse, Nachdenken und genauem Hinschauen lösen kann. Ja, also ein kompliziertes System, Sinnbild dafür wäre ein mechanistisches System, wie ein System, das aus vielen kleinen Zahnrädern besteht, wie eine Uhr, eine mechanische Uhr, die kann ich zerlegen und zusammenbauen und sie funktioniert, wenn ich keinen Fehler mache, genauso, wie ich es erwarte. Sie ist zu 100% determiniert, sie macht aber auch nur eine Sache, sie zeigt die Uhrzeit an. Sonst passiert nicht viel. Also, planen, denken, analysieren, dann versteht man das System. Muss man Hirnschmalz reinlegen, das ist die Welt der Experten, das ist die Welt der Effizienz, der Automatisierung, der Standardisierung, wo man Prozesse streamlinen kann. Die komplexe Welt ist eine komplett andere Welt. Ja? Da sind viele Dinge miteinander auf dynamische Art und Weise verbunden. Also viele Teilchen und viele dynamische Verbindungen. Und diese komplexe Welt ist nicht nach vorne berechenbar. Es gibt keine Kausalkette, die nach vorne ersichtlich ist, keine klare. Es gibt ganz, ganz viele. Ja. Ich bringe das Beispiel immer, dass wenn man ein schwieriges Gespräch mit dem Lebenspartner vor sich hat, dann kann man ganz viel analysieren im Vorfeld, aber man kann es nicht berechnen. Ja. Ich habe es probiert, auch wenn ich Physiker bin, es ist mir auch mit meiner Frau nicht geglückt. Ja. Der Ausgang ist sozusagen ungewiss. Er ist nicht beliebig, er ist nicht chaotisch, aber er ist auch nicht berechenbar. Das heißt, ich habe keine Kausalkette nach vorne und ich kann das nicht berechnen, weil es einfach zu viele Möglichkeiten gibt. Jetzt könnte man unterscheiden zwischen komplexen Systemen wie das Wetter. Da kann ich in endlicher Zeit das Wetter nicht auf beliebige Zeit vorausberechnen. Ich habe Zeitfenster, wie weit ich es berechnen kann, aber über einen gewissen Zeitpunkt komme ich halt mit den gängigen Rechenmethoden auch nicht hinaus. Da sieht man schon, es hat etwas auch mit den Möglichkeiten zu tun. Ja, also wie weit kann ich denn rechnen? Aber das Wetter ist nur komplex und nicht komplex adaptiv. Es kann nicht selbst entscheiden, dass es gerne in 3 Tagen regnen würde. Und soziale Systeme, also wo viele Menschen zusammenkommen, die eben hochdynamisch miteinander in Verbindung stehen, die sind komplex und adaptiv. Die können Entscheidungen treffen, wie sie sich auch anpassen wollen. Auch keine beliebigen Entscheidungen, aber sie können sich selbst anpassen. Ja? Und das macht das Spannende. Ja? Und in Organisationen sind wir halt oft, ne, mit Menschen konfrontiert, insbesondere im Kontext von Veränderungsprozessen, von Change. Und da wissen wir halt auch nicht so genau, was passiert. Ja, wie werden die Menschen denn auf den Change reagieren? Und da gibt es nicht die eine Antwort und da gibt es ja keine simplen Antworten. Also wir machen da jetzt eine Change-Kurve, ja, und dann tragen wir die Menschen auf. Das ist zu linear, zu simplifiziert gedacht, das spiegelt die Realität nicht wider.
Und dann sind wir eigentlich schon relativ dicht beim Kinefin. Ich kann es immer noch nicht. Also wie viele Varianten gibt es, das auszusprechen, bitte?
Eine.
Keine. Also, ich hab, das hatte ich dir im Vorgespräch erzählt, ne? Einen österreichischen Kunden, der sehr anders ausspricht als du. Ja. Vielleicht ist es hilfreich, das Modell nochmal zu erläutern und nochmal die Differenzierung sozusagen zu nehmen, weil dieses Modell differenziert ja nicht nur zwischen komplexen und komplizierten Problemen, sondern auch zwischen chaotischen und einfachen. Mhm. Und um da nochmal den Rahmen für die Organisationspraxis aufzumachen, aus unserer Sicht ergibt es viel Sinn, sich zu hinterfragen, welches Problem habe ich denn da eigentlich in der Wertschöpfung, weil es ansonsten verwirrungsträchtig sein könnte. Aber da kommen wir gleich hin. Deswegen, vielleicht nimmst du die Hörer einmal mit.
Ja.
Woher auch das Wort kommt, dann hat man es ja eigentlich so bildhaft ganz gut verankert im Kopf.
Also Kinefin geht zurück auf den Dave Snowden, einen walisischen Komplexitätsforscher und internationalen Consultant, der, glaube ich, Gott und die Welt mittlerweile beraten hat, vom Pentagon über australisches Militär, über Singapur-Regierung, UK Health Services, der den EU Field Guide für Krisenmanagement geschrieben hat oder mitgeschrieben hat, Co-Autor zu zweit. Also jemand, der seit vielen, vielen Jahren in der Thematik der Komplexität forscht und dieses Framework entwickelt. Es ist kein Modell, es ist ein Framework, es ist ein kein Modell im Sinne von, wir ordnen da die Dinge ein und dann ist es so. Im Wesentlichen besteht es aus vier Domänen. Der klaren Domäne, hat früher einfach geheißen. Das sind Problemstellungen, da schaut man hin und es ist klar, was zu tun ist. Ja, da gibt es Best Practice. Die kann man ausprobieren und dann findet man sie und dann hat man sie und dann ordnet man das Problem ein. Ein Beispiel ist, Cola Whisky zu mixen. Ja? Wenn man zuerst das Cola reinleert und dann den Whisky, dann schäumt das Cola. Wenn man es umgekehrt macht, leert man zuerst den Whisky rein und dann das Cola, dann schäumt das Cola nicht. Best Practice, zuerst Whisky, dann Cola. Einfach. Ja? Sieht jeder. Kompliziert gehört auch noch zu den in die geordnete Domäne, ist eben das, was wir vorher gesagt haben. Man sieht es nicht gleich, man braucht Experten, man muss es analysieren, aber das Ding funktioniert noch immer völlig determiniert. Der Bruch kommt dann eben zu komplex, wo die Systeme eben so hoch miteinander verbunden sind, dass sie nicht nach vorne berechenbar sind. In der komplizierten Domäne helfen Good Practices. Da gibt es nicht den einen Weg, sondern es gibt halt 3, 4 und man kann dann auswählen. Expertenwissen ist gefragt. Ja? Während in der komplexen Domäne ausprobieren angesagt ist. Ja? Also Probe, Sense, Respond. Ja? Etwas ausprobieren, kleine Safe-to-Fail-Experimente, damit lernen, mit dem Tun lernen. Ja? Wenn wir das gleich auf ein aktuelles Problem umlegen, alles, was im Kontext von KI heute passiert, ist schwer nach vorn berechenbar. Ich kann kein Zielmodell für in 2 Jahre hinschreiben. Da sind 17 Modelle in der Zwischenzeit gelauncht. Und wir wissen, oder wenn man sich gerade die jüngsten Entwicklungen im Coding anschaut, wie schnell sich diese Dinge entwickeln und wie dynamisch. Ja. Kann ich nur probieren und lernen. Ja. Und schauen, was funktioniert und was funktioniert nicht. In der komplizierten Domäne sind es Governing Constraints, ja. Also Regeln, die eine klare Leitplanke vorgeben. Ja? Du darfst entscheiden zwischen 0 und 100.000 Euro in deiner Rolle. Alles, was darüber geht, geht eine Hierarchiestufe nach oben. Einfache Regel. Ja? Bei der Stopptafel bitte stehen bleiben. Ja? Einfache Regel. Sonst Fehler. Ja? Im Komplexen sind es Enabling Constraints. Da helfen nicht noch mehr Regeln, weil ich die Vielfältigkeit des Systems nicht durch Regeln einfangen kann. Nur mehr Regeln machen es nur noch schlimmer. Da helfen einfache Heuristiken. Die Marines haben 3 Heuristiken. Das ist, besetz den höchsten Punkt, bleib in Bewegung und bleib in Kontakt mit deinen Kameraden. Mhm. Ja? Nicht, wenn du deinen Gegner siehst, deinen Feind siehst und der ist in Abstand zwischen 50 und 100 Meter, dann hebe deine Waffe in die waagrechte Ziele, du Kimme und Korn und drücke 3-mal ab oder so irgendein Blödsinn. Ja. Mhm. Ja, funktioniert nicht. Ja. Noch mehr Regeln machen es nicht besser, machen es nur noch schlimmer. Und jeder, der einen Prozess einmal standardisiert oder automatisiert hat und ihn auf den Go-Knopf gedrückt hat, ja, und dann 80-90% Exceptions, ja, sieht als erstes Ergebnis, hat gerade probiert, einen komplexen Sachverhalt mit komplizierten Methoden zu lösen. Die vierte Domäne ist die chaotische Domäne. Da gibt es keine sichtbaren Regeln. Das Problem, also die Situation reagiert höchst nicht linear und auf kleine Änderungen mit großen Ausschlägen. Da gilt es, sofort zu agieren, Actions und Response zu machen, also um einmal die Lage zu beruhigen. Ja. Ein gutes Beispiel, das ein Kollege immer bringt, ist, während der Corona-Krise waren die Shutdowns etwas, was einmal die Lage zumindest beruhigt hat. Ja. Es war eine Aktion. Ob es uns gefallen hat oder nicht, sei dahingestellt. Hinterher kann man immer schlauer sein. Ja. Das ist mit der vollen Hose stinken. Ja. Aber de facto hat es einmal eine Stabilität reingebracht.
Das heißt?
Ja, ja, lass mir das Modell nur kurz vor, weil es sind nicht nur die vier Domänen, das ist auch wichtig. Ja. Im Zentrum stehen zwei Zonen, ja. Nämlich die Aporie und die Konfusion. Aporia ist der griechische Begriff für den Zustand des bewussten Nichtwissens. Also ich gestehe mir ein, ich weiß es gerade nicht, ich sehe es nicht, ja, aber es ist mir bewusst, ich setze keine vorschnellen Handlungen. Das ist der Horrorzustand im Management. Ne? Das Eingeständnis, etwas nicht zu wissen, um Gottes Willen, ich bin ein Manager, ich muss doch entscheiden. Ja? Wenn das passiert, dann landet man meistens in der Konfusion, ja? Nämlich man entscheidet etwas, in der Regel aus der komplizierten Domäne, weil dort sind wir domestiziert als Manager. Ne? Dort, das haben wir gelernt, macht irgendwelche Regeln, KPIs, Strukturen, sonst was, Mikromanagement, bla 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 und macht es nur schlimmer, weil man die Situation eigentlich nicht versteht. Ja?
Eine Frage, die bei uns immer viel hochkommt, auch in den Beratungsmandaten, ist so die Differenz zwischen Komplexität und dem Chaos. Und was wir häufig als Gradmesser nehmen, ist auch so diese Zeitdimension, die dahinter hängt. Ne? Also der Druck, wie viel Zeit habe ich denn, kann ich eine Hypothese aufstellen und sagen, oh, ich fange jetzt an, ich sag mal, zu testen, wie wir das aus der Agile Practice eben auch kennen, zu sagen, okay, wir wissen es nicht genau, wir wissen aber, es ist ein komplexes Problem, dann fangen wir an zu testen und dann gucken wir, was kommt raus und passen es gegebenenfalls wieder an. Wohingegen wir bei einer chaotischen Situation diese Zeit gar nicht haben. Ist das auch die Differenz, die du anführen würdest oder würdest du da noch was ergänzen?
Die Zeit spielt eine wesentliche Rolle. Ja, wie viel Zeit habe ich denn, um etwas durchzudenken? Wenn ich genug Zeit und Rechenkapazität habe, nach vorne zu simulieren, ja, na dann schaut die Situation anders aus. Aber wir sind ja immer in irgendeiner zeitlichen Dimension unterwegs und haben ein Limit. Wenn ich für eine dreitägige Wetterprognose 7 Tage rechnen muss, dann ist sie nichts mehr wert. Ja? Weil dann erkläre ich in 7 Tagen das Wetter von vor 4 Tagen. Ja? Das heißt, die Zeit spielt eine Rolle. Wenn ein System zeitlich in kurzer Zeit sehr stark ausschlägt, na, dann bin ich in einer chaotischen Domäne unterwegs. Ja? Wenn das System nicht stark ausschlägt, dann bin ich eher in der komplexen Domäne unterwegs. Ja? Das hängt natürlich auch vom zeitlichen Abstand ab. Ja? Also von der zeitlichen, wie viel Zeit steht mir zur Verfügung? Ja?
Und jetzt hattest du gerade noch angeführt, dass im Endeffekt diese Einordnung eben hilfreich sein kann, um sich nochmal zu verdeutlichen, erstens, in welchem Feld bin ich, welches Problem habe ich und um in diesen bewussten Zustand zu gehen, der Aporia, so hattest du ihn genannt. Ne? Was würdest du sagen, wie häufig beobachtest du das in Organisationen? Weil du hattest ja schon angedeutet, dazu müsste beispielsweise Management auch zugeben, ich weiß gerade was nicht. Das ist ja, kann man sagen, häufig gar nicht ein Manager- und Managerinnen-Problem, sondern eigentlich ein systemimmanentes Thema. Ne? Also dadurch, dass ich irgendwie eine Hierarchie habe, das Organisationsprinzip meistens ist, oben wird gedacht, unten wird gemacht. Das heißt, ich habe diesen Wissensvorsprung schon an der Spitze. Würde es ja, also würde das komplette System ja erodieren, wenn man sich dahinstellen würde, aus dem Management sagen würde, ich weiß es nicht genau. Meine Frage ist, wie erlebst du das und welche Handhabungsansätze in Organisationen hast du dafür? Weil wir erleben das tatsächlich als wichtigen Meilenstein in der Zusammenarbeit mit höherem Management. Und es ist aber auch der, der am so gewichtigsten ist. Ja,
ja, unterschiedlich. Ne? Es ist ja auch ein Strukturproblem, nicht? Weil was ist die Erwartungshaltung oder die gefühlte Erwartungshaltung an einen Manager, ja? Die ja auch wiederum von oben kommen kann oder von oben definiert wird. Jetzt entscheid einmal, ja? Lamentiert dann nicht so lange herum. Ja? Na, dann ist mein gewünschtes soziales Verhalten, dass ich Entscheidungen treffe. Ja? Halte ich es aus, halte ich es auch nach oben aus, zu sagen, wir wissen das noch nicht, wir müssen erst noch Dinge ausprobieren, dann hat das natürlich eine andere Qualität. Ja. Gestehe ich mir das ein, was bin ich selber für, wie fühle ich diese Managementrolle selbst aus? Ich kann nur aus dem eigenen Leben erzählen, ich habe einmal die Rolle des Enterprise-Architekturchefs übernommen. Ja. Nach einer einstündigen Einschulung in Enterprise-Architektur.
Super.
Das zwingt dich natürlich dazu, ja, dass du keine inhaltlichen Entscheidungen triffst, weil man ja keine Ahnung hat. Ja. Und es ist auch jedem klar, dass man keine Ahnung hat. Ja. Und dann ist klar, wo die Experten sitzen. Und was du als Wissensvorsprung vorher bezeichnet hast, ja, ist ja oft einmal umgekehrt. Der Wissensvorsprung liegt ja bottom-up. Ja. Die Leute an der Peripherie wissen ja viel mehr und viel genauer, was tatsächlich Sache ist, als das Management. Ja. Es ist ja nur ein gefühlter Wissensvorsprung. Es ist vielleicht ein Wissensvorsprung, wenn ich einen Change initiiere, ja, weil ich die Entscheidung treffe und die anderen es noch nicht wissen. Aber das, was tatsächlich on the ground passiert, in der Organisation. Der Wissensvorsprung ist ja genau umgekehrt. Und wenn man das einmal verstanden hat, ja, und ich den Zustand der Aporie quasi annehme, dann führe ich nicht mit Entscheidungen, sondern führe mit Fragen. Und das ist ein wesentlicher Unterschied.
Naja, das ist das Paradox unserer Zeit in terroristisch organisierten Unternehmen, ne? Dass die Organisationskultur noch diesen Gedanken drin hat von früher war so oben, wurde gedacht und unten gemacht. Also diesen Wissensvorsprung gab es lange Zeit und jetzt ist es genau, wie du beschreibst, eigentlich in der Operative, in der Peripherie ganz anders, dass da eben mehr Wissen und häufig dann auch, oder was heißt mehr Wissen, mehr Können, anderes Wissen und anderes Können vorhanden ist, weil da auch ein anderer Kundenkontakt da ist. Ne? Und das jetzt sozusagen so aufzubrechen und zu gestalten, ist natürlich echt auch eben eine Challenge, weil sich beide Seiten da auch aufeinander zubewegen müssen, was uns dann auch zum Thema Widerstände in Organisationen führt, wo wir bestimmt gleich auch noch drauf zu sprechen kommen. Aber um das noch einmal vielleicht einen Tacken rund zu machen, wie nutzt du dieses Framework jetzt in der Beratung, in deiner Praxis?
Lass uns noch mal auf den Taylorismus kurz eingehen, weil du den jetzt gebracht hast. Wenn wir Taylorismus als etwas verstehen, das eine funktionale Trennung in einer Organisation bringt, ja, Sales, Marketing, IT, Accounting, HR etc., ja, dann widerspricht es noch nicht, dass ich sagen kann, an der Peripherie existiert mehr Wissen. Ja, weil ich weiß, bei den Sales-Leuten, die wissen mehr als der Chef vom Sales.
Ja. Kommt drauf an.
Regel, ja. Kommt von einem konkreten Punkt. Ja. Genau. Also, es muss nicht zwingenderweise der Taylorismus gleich dem Bottom-up-Gedanken widersprechen. Ja. Das wollte ich nur sagen. Also man kann ja auch durchaus in einer funktional gegliederten Organisation das Wissen aus der Peripherie nutzen, um die besseren Entscheidungen zu treffen. Deine zweite Frage, wie nutze ich das in der Praxis? Ja. In der Keynote-Speaking-Praxis ist es ziemlich einfach. Ja. Ich erkläre mal, was kompliziert und komplex ist. Ja. Das ist für viele schon mal ein Eye-Opener, ja, weil sie dann oft einmal Situationen, die sie aus ihrer Vergangenheit kennen, die vielleicht nicht gut funktioniert haben, besser einsortieren können und sagen, ah, das war's. Ja? Deswegen hat das so nicht geklappt. Mhm. Ja? Deswegen haben wir das nicht mit mehr Planung und Analyse erschlagen können, sondern das Ding hat dann trotzdem nicht gut funktioniert. Ja? Wenn es um Change geht in der Beratungspraxis und wir von Change vom sozialen System reden, dann gehe ich grundsätzlich davon aus, dass wir im Schwerpunkt in der komplexen Domäne sind. Und dann ist meine Change-Herangehensweise eine unterschiedliche, als wenn ich jetzt ein berechenbares Change-Problem vor mir hätte. Ja? Warum? Die klassischen Change-Vorgehen wie John Cotter, 8 Stufen des Changes oder 8 Phasen des Changes gehen, nehmen wir im Cotter, ja, Stufe 3 ist Zielbild generieren. Ja. Das fällt natürlich in einer komplexen Domäne flach. Ich kann kein Zielbild generieren und dementsprechend fällt es mir schwer, einen Transformationsplan hinzuschreiben, der gegen dieses Zielbild managen soll. Warum kann ich es nicht? Weil eben keine Kausalitätskette nach vorne verfügbar ist, ja? Weil ich das Ziel wabert zu sehr. Was ich aber tun kann, ist, ich kann das Ist so gut wie möglich verstehen. Und das Ist zu verstehen heißt, ein kohärentes Ist-Bild herstellen. Und der wichtige Punkt dabei ist die Kohärenz. Das heißt, zwischen allen Beteiligten das gleiche Bild herzustellen. Weil dann ist ziemlich klar, in welche Richtung man gehen muss, grundsätzlich. Grobe Richtung. Ja. Ist, und wie steht die Kohärenz her? Na, über Kommunikation. Ein klassisches, super gutes Beispiel meines Erachtens, wo alle das gleiche kohärente Ist-Bild haben, war im März 2020. Ja. Da hat Corona, die Pandemie begonnen und das Bild war, wenn du ins Büro gehst, dann wirst du sterben. Ja. Das war bei allen quasi das gleiche Büdel und dementsprechend war auch klar, was wir tun. Wir bleiben zu Hause im Homeoffice. Wenn du eine Homeoffice-Initiative im März 2015 starten hättest wollen, ja, dann hätte jeder ein unterschiedliches Bild darüber gehabt. Ja. Also Kohärenz ist essentiell. Die Kommunikation ist das, dass das herstellt. Und Kohärenz heißt nicht nur ein kohärentes Bild im Top-Management zu haben, das man dann nach unten bringt, ja, und sagt, so, jetzt müssen alle mein Bild haben, ja? Sondern Kohärenz heißt auch anzuerkennen, dass da unten ein anderes Bild ist und der Ausgleich dieser Bilder von der Basis übers Mittelmanagement zum Topmanagement, das ist die Kunst, das herzustellen. Wenn alle das gleiche Bild haben, dann sind die abgeleiteten Maßnahmen für jeden logisch ersichtlich, ja? Und das würde helfen und das hilft.
Ja? Ja, also was wir da häufig feststellen, ist so gar nicht im Sinne eines Zielbildes, sondern eine geteilte Ausrichtung zu schaffen. Das ist wahrscheinlich das, was du damit meinst. Also etwas, ja, was wie so eine Art Fixpunkt wirkt, der aber auch eben beweglich ist und wo man sagen kann, ah, okay, Lernerfahrungen, die man im Rahmen dieser Transformation beispielsweise macht oder des Veränderungsprozesses, wobei das ja auch eigentlich ein bisschen witzig ist, weil Veränderungen haben wir ja immer, nimmt man auf und guckt, wie es angepasst werden muss. Und das ist eigentlich so ganz spannend, weil wir am Anfang unserer Beratungspraxis häufig die Erfahrung gemacht haben, dass uns eben auch diese Erwartungshaltung entgegengeschlagen ist, dass wir diesen Change-Prozess bitte aufmalen sollen. Und über dieses Erklären von, eine Organisation hält sich nicht an Change-Phasen, hat das ganz gut geklappt, dann zu sagen, ah, okay, alles klar, wie gestaltet ihr das denn dann trotzdem, damit es nicht beliebig wird? Und ich glaube, das ist zum Beispiel was in dieser Auseinandersetzung mit den ja unterschiedlichen Domänen auch total hilft, dass Komplexität nicht Beliebigkeit heißt, sondern dass Komplexität eben bedeutet, wir wissen es nicht, wir können es nicht ausanalysieren, aber wir müssen es testen auf Basis begründeter Hypothese. Und ich glaube, wenn man das vermittelt, so zumindest meine Erfahrung, dann wird es auch für die Leute handhabbar. Weil der Impuls steckt ja immer noch drin zu sagen, ich muss irgendwie alles steuern, sonst ist vielleicht die Grundannahme, bin ich nicht professionell. Also gerade irgendwie so, weiß ich nicht, in deutschen Organisationen haben wir auch viel Maschinenbau und Stadtwerke und so weiter. Da steckt das ganz, ganz tief in der DNA drin, dass man das alles steuern muss, weil sonst ist man in Anführungszeichen nicht professionell. Ne? Also gar nicht die Überzeugung der einzelnen Personen, sondern das ist so ein organisationskulturelles Muster. Und eigentlich braucht es an der Stelle aber was anderes.
Ja, das, dieses Bild des Ingenieurs, ne, der berechnet und Dinge designt und dann funktionieren sie so. Ja, das scheitert in der komplexen Welt. Ja. Das ist leider das falsche Büdel. Ne? Es funktioniert nicht. Ja? Und es ist doch keine Schande, sich einzugestehen, dass ich irgendetwas jetzt gerade nicht weiß. Ja? Aber leider ist diese kulturelle Prägung halt sehr, sehr stark. Ja?
Was glaubst du, woher kommt das mit dieser kulturellen Prägung?
Naja, das vielleicht kann man es wirklich bis zurückführen auf die auf den Beginn der Aufklärung. Ja? Spätes 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, Immanuel Kant, Newton, Leibniz, der starke Push in die Rationalität raus aus dem Mystizismus, der durch Religionen und Doktrin der Religionen geschaffenen Welt. Und der Glaube quasi daran, dass wenn wir nur rational genug sind, ja, dass dann alles machbar ist. Ja. Und daher kommt sicherlich eine sehr, sehr starke Prägung. Ja. Nur der Mensch ist kein rationales Wesen. Ja. Wir treffen unsere Entscheidungen nicht rational. Ich habe vor dem Podcast gerade eine Zigarette geraucht. Es ist völlig rational und für mich verständlich, dass Rauchen etwas komplett Idiotisches ist. Ja. Und trotzdem tue ich es. Ja. Warum auch immer. Wir treffen unsere Entscheidungen nicht auf rationaler Basis. Und das war auch vielleicht der Irrglaube in den 70er, 80er, 90ern, wenn wir es den Leuten nur lange genug erklären, dann werden sie es schon so machen. Das ist aber nicht so. Ja,
mich erinnert das gerade daran, ich hatte ein Beratungsmandat in einer Organisation, die sich, ich sag jetzt mal so, im weitesten Sinne sehr intensiv mit KI auseinandersetzen und wo KI auch, also generative KI, ein großer Bestandteil in der Wertschöpfungskette ist, um das mal eben so abstrakt zu halten. Und ich habe mit einem der Geschäftsführer genau über dieses Thema der Komplexität gesprochen. Er ist von Hause aus Mathematiker und hat ein komplett anderes Komplexitätsverständnis als ich, was es dann schon relativ schwierig gemacht hat, weil es in die Richtung ging, die Organisation sehr stark zu steuern, eben auch über KI. Ne? Also die haben ihre eigene KI, die bei Entscheidungen unterstützt und dadurch eigentlich weniger Varietät ins Organisationssystem kommt. Und ich mich bis heute frage, also ich habe noch keine Antwort darauf, ne? Ob das jetzt für die Organisation hilfreich sein wird oder weniger hilfreich. Wahrscheinlich kommt es da auch sehr stark auf die Situation an. Aber es war zumindest mal relativ spannend, weil ich mir so gedacht habe, auf der einen Seite haben wir eine gewisse Gleichförmigkeit. Das ist natürlich auch komfortabel fürs Management, weil weniger Unsicherheit ausgehalten werden muss, weil es eine sehr klare Vorgabe gibt, wie Entscheidungen zu treffen sind. Und auf der anderen Seite nehme ich mir ja ganz viel auch Kreativität, was die eigenen Mitarbeiter eben mit reinbringen, um dann da draußen auch komplexe Probleme zu lösen. Und jetzt Frage an dich, wie guckst du da drauf?
Naja, wenn ich ein komplexes System habe und ich das kompliziert betrachte und dort Schneisen durchschlage sozusagen, ja, und nur den Zielen hinterherlaufe und alles auf die Ziele, die ich irgendwo definiert habe, mappe, dann vergebe ich mir die Chance, das zu sehen, was aus dem System vielleicht zufälligerweise emergiert, was vielleicht noch besser wäre. Ja. Mhm. Das können Kleinigkeiten sein, das können aber auch große Dinge sein. Wenn ich eine Medikamentenentwicklung mache, ja, in der Pharmazie und ich möchte unbedingt ein Herzmittel entwickeln, ja, Herzmittel und ich teste das am Probanden und ja, okay, das Feedback ist Herzmittel, aber komischerweise geben diese Probanden trotzdem dieses Herzmittel so ungern zurück, ja, dann vergebe ich mir vielleicht die Chance, Viagra zu entwickeln, ja, und habe einen Megaseller entdeckt, ja, nicht, weil ich es geplant habe. Nicht, weil das das Ziel war, sondern ganz einfach, weil es aus dem System heraus emergiert ist. Und viele Entwicklungen passieren zufällig, wo Dinge für etwas entwickelt werden, die dann für etwas anderes verwendet werden. Das ist der sogenannte Begriff der Exaptation. Ja? Etwas, das für das eine, für A entwickelt wird, kann ich auch für B verwenden. Das ist in der Evolution oder in der Entwicklung unserer ganzen menschlichen Entwicklung wichtig. Ja? Nicht nur der menschlichen Entwicklung, überhaupt der Arten. Ja? Die Dinosaurier haben Federn nicht entwickelt, um damit fliegen zu können. Wenn das so gewesen wäre und sie hätten das inkrementell gemacht, dann hätte sich der erste Dinosaurier aus dem Genpool entfernt, wenn er mit 2 Federn die Klippe runtergesprungen wäre. Ja?
Sehr wahrscheinlich, ja.
Sehr wahrscheinlich, und Fliegen hätte sich so nicht entwickeln können. Ja? Die waren halt einmal da, damit wahrscheinlich fürs Balzverhalten oder sonst was. Ja. Und irgendwann ist dann irgendein Dinosaurier mal zu schnell gerannt und hat zum Gleiten begonnen, ja, weil genug Federn da waren.
Ja. Dann sind wir doch aber jetzt eigentlich auch schon relativ nah am Begriff der Antifragilität, oder?
Mhm.
Erzähl mal, was ist das schon wieder so ein Begriff? Und wie grenzt sich das von der Resilienz ab? Und was hat das mit Komplexität zu tun? Thomas, erzähl mal.
Naja, der Begriff wurde von Nassim Taleb, ich glaube 2012, in die Welt gestoßen mit seinem Buch Antifragilität oder Antifragile, in dem er einen Begriff erfunden hat oder kreiert hat, der das Gegenteil von fragil ist. Und das Gegenteil von fragil ist nicht robust, sondern das Gegenteil von fragil ist antifragil. Ein fragiles System ist ein System, das unter einer Störung, und der wichtige Begriff ist jetzt immer die Störung, ja, leidet. Ja. Also ein Glas, das am Boden fällt und zerspringt. Ja. Mhm. Robust ist etwas, dem die Störung wurscht ist, der Stein, auf den der Regen fällt. Ja. Resilient ist etwas, das wieder in den Ausgangszustand oder in zur ursprünglichen Leistungsfähigkeit zurückkommt.
Mhm. Schwamm beispielsweise, den drücke ich ein und dann geht er nach.
Genau, ja, oder ein Feld, wo der Wind durchfährt, die Ähren biegen sich wieder zurück. Und antifragil sind Systeme, die unter einer Störung profitieren. Und wir müssen das jetzt zur richtigen, müssen wir es richtig attribuieren. Es ist nicht das System, das fragil oder antifragil ist, es ist eine Eigenschaft der Störung an sich. Ja? Nehmen wir das Weizenfeld. Wenn die Störung ein Tornado ist, ja, dann ist die Wechselwirkung deutlich heftiger und das Weizenfeld wird kaputt sein. Wenn wir die Störung des Windes über viele, viele Jahre aufrechterhalten, dann wird sich auch das Weizenfeld evolutionär weiterentwickeln, weil die dünneren Halme werden wahrscheinlich aussortiert und die dickeren Halme werden, die dem Wind widerstehen, besser widerstehen, werden übrig bleiben. Das heißt, es ist immer eine Klassifikation der Störung und die ist natürlich abhängig von Zeitdauer, Intensität und der Störung selbst und dem System, das gestört wird. Das heißt, nicht ein System ist fragil oder antifragil, sondern ein System reagiert fragil oder antifragil oder robust oder resilient unter einer gewissen Störung. Ja? Das ist wichtig. Deswegen kann ich auch keine antifragile Organisation bauen. Das gibt's per se nicht. Ich meine, in meinem Buch steht antifragile Organisation, aber de facto im Buch erkläre ich, das ist eine Verkürzung in der Verschriftlichung quasi, sind Organisationen, deren Wahrscheinlichkeit größer ist, unter einer Störung antifragile Reaktionen quasi entwickeln zu können.
Ja. Und vielleicht, um das nochmal direkt gegenüberzustellen, wenn man jetzt von einer resilienten Organisation spricht oder einer in Anführungszeichen antifragilen Organisation, da ist ja eben schon erste Unterschiede aufgezeigt. Mhm. Woran würde sich das unter anderem unterscheiden? Es kommt eine Störung rein. Wie würde, jetzt einfach um es plastisch zu gestalten, in der Tendenz eine resiliente Organisation sich verhalten und wie eher eine antifragile?
Naja, eine resiliente Reaktion auf eine Störung in einer Organisation kann sein, dass ich die Störung einfach absorbiere. Ich gehe durch einen Krisenmodus durch und komme auf der anderen Seite wieder dort raus, wo ich vorher war. Ja? Ich habe die Störung quasi weggemanagt. Ja? Ich habe nicht zwingenderweise etwas gelernt dabei. Das System ist vielleicht, schaut genauso aus wie vorher. Ja? Antifragile Reaktion könnte sein eben, ich adaptiere mich, ja? Ich lerne aus der Störung, ich passe meine Prozesse an, ich ändere meine Regelwerke, ich haue Regeln vielleicht weg, ich bringe neue Regeln rein, was auch immer. Ich bin danach besser. Ja? Eine andere Möglichkeit wäre die Innovation. Ich finde zum Beispiel, ich nehme die Störung und nehme sie als Chance für ein neues Geschäftsfeld. Ja? Klassische Exaptation, das, was wir vorher erwähnt haben. Ein Beispiel dafür wäre, wenn Amazon vor vielen Jahren gesagt hätte, sie schieben ihren ganzen monolithischen Müll in die Cloud bei Microsoft, wäre das eine Sache gewesen. Aber Amazon hatte die Anpassungsfähigkeit und die Fähigkeit per se, auch die technischen Capabilities, oder sie haben es zumindest dann entwickelt, die AWS zu bauen. Ja, zuerst für intern, und die Exaptation war dann, das Ding ist eh so gut, das können wir auch extern am Markt verkaufen. Ja. Und ist heute der erfolgreichste Wirtschaftszweig im Jeff Bezos-Universum sozusagen. Das ist Innovation. Nicht? Und die tiefe Transformation ist, ich nehme die Störung und verändere mich grundsätzlich. Ja? Ein Beispiel aus meiner Welt, also aus Österreich, bis 1985 war es besser. Man hat den Wein auf die Windschutzscheiben geschüttet, weil so viel Glykol drinnen war, also Frostschutzmittel, als dass man trinkt, was zum Weinskandal geführt hat. Ja. Und heute hat sich der österreichische Wein neu erfunden. Ja. Es ist ein Qualitätswein, der international verkauft wird, mit Sorten, die es auch nur in Österreich gibt, wie ein grüner Veltliner oder ein Welschriesling, und hat sich somit quasi transformiert. Ja. Ist durch die Krise durch und ist deutlich anders rausgekommen.
Ja? Okay, das heißt, die große Differenz oder der Faktor wäre, ich lerne was da draus und passe mein System so an, zukünftig auf potenzielle Störungen anders zu reagieren, um das mal sehr vage zu beschreiben. Jetzt ist es in meiner Welt so, dass ich, wenn ich über Organisationen nachdenke und diese, ich sag mal, wir waren vorhin bei terroristischen Organisationen, denen fehlt aufgrund ihrer Struktur häufig diese Fähigkeit, mit Störungen eben umzugehen. Wenn sie es machen, dann halt häufig informell, weil sich dann irgendwelche strategischen Klicken bilden, die dann sagen, hier im Feuerwehrmodus und dann machen wir das mal. Aber ansonsten sind sie eigentlich auf Basis ihrer Struktur sehr träge. So, wenn ich jetzt da anfange, mit diesen Organisationen zu arbeiten, würden wir das bei Kurswechsel in der Tendenz eher über Prinzipien machen und gucken, okay, was bräuchte es denn mehr in dieser Organisation? Und vor allem, was bräuchte es weniger? Also was könnte man wegnehmen? Und wo siehst du da konkret den Einhackpunkt beim Thema Antifragilität? Also gibt es da etwaige Prinzipien oder wie ist da dein Blick drauf?
Ja, kommt im Buch, sind es im Wesentlichen, ich glaube, 8 Dinge. Das ist keine taxative Liste, das ist keine Checkliste, das magst du, dann ist alles gut. Ja. Das wäre komplett kontraproduktiv. Und ich glaube auch, dass es gar nicht so stark davon abhängt, ob das in einer terroristischen, hierarchischen Organisation passiert. Also wir brauchen keine exotischen Organisationsmodelle mit Zellen, Kreisen oder sonst irgendwas oder Higher. Wir können das auch in gängigen Organisationen forcieren. Was sind so Prinzipien oder Hypothesen eigentlich, die wo dahinter steht, wenn wir das tun, dann erhöhen wir die Chance auf Optionalität, nämlich einen Blumenstrauß an Reaktionsmöglichkeiten zu haben. Ja. Das ist Dezentralisierung, über die haben wir auch schon vorher gesprochen, ja, wo liegt das Know-how? Ja. Dezentralisierung hebt natürlich die Komplexität in einer Organisation, weil ich muss natürlich auch auf irgendeine Art und Weise das grundsätzliche Alignment trotzdem herstellen. Ja. Wenn ich von oben alles ansage, dann muss ich mich nicht darum kümmern, ob unten die Leute aligned sind oder nicht. Wenn ich dezentrale Entscheidungen zulasse, dort wo das Know-how zu Hause ist, dann muss ich sicherstellen, dass nicht jeder irgendwas entscheidet. Das ist der große Irrtum, wenn wir immer sagen, wir brauchen mehr unternehmerische Denke in der Organisation. Na, das würde ich mir wünschen. Wenn jeder irgendwie unternehmerisch denkt und jeder in 360 Grad Richtungen entscheidet. Viel Spaß dabei. Ja, alles Gute.
Ja.
Also Dezentralisierung, Diversifikation, ja. Das heißt, jetzt nicht nur auf der menschlichen Ebene, sondern auch in Strukturen, ja. Das heißt, auch in Vorgehensweisen. Eine Methodik für alles, und das kennen du und ich wahrscheinlich gut genug, ja, wo man gesagt hat, wir müssen agilisieren bis zur Rezeption und bis zur Kantine. Ja. Das heißt, wenn sich jemand bei der Rezeption anmeldet, schreiben wir mal eine User-Story und brechen sie in drei Tasks runter. Ja. Alles, ja, passt ja nicht. Ja. Also Inhalt.
Ein effizienter Prozess und vielen Dank.
Ja. Also Diversifikation, was mir erlaubt, natürlich dann auch unterschiedliche Methoden zu kennen und die passende zu wählen. Ja. Redundanzen, auch nicht nur in der Technik, indem ich ein zweites Kabel verlege, sondern jede Community of Practice, die querbeet über mehrere Units drüber liegt, ist in irgendeiner Form eine Redundanz, weil ich Wissen share, ja, verteile und redundant in der Organisation verfügbar mache. Jede Doppelspitze, ja, in der Führung ist eine Redundanz. Erhöht immer auch die Komplexität. Diversifikation erhöht die Komplexität. Weil ich auch das Alignment sicherstellen muss und weil, wenn ich eine Doppelspitze habe, natürlich darauf achten muss, okay, zu wem gehen jetzt die Mitarbeiter? Zur Mama oder zum Papa? Ja, wenn die Mama sagt, du kriegst kein Eis mehr, geht er zum Papa und sagt, aber Papa, kann ich noch ein Eis haben? Ja, also ist komplexer. Ja. Modularität, damit ich, wenn irgendwo eine Störung einschlägt, vielleicht auch die Impacts irgendwo modular abfangen kann. Ja. Logisch, ja. Aber wie oft bauen wir Organisationen um Personen herum? Oder haben wir eine Organisation, die vor 20 Jahren um Personen herum gebaut wurde, ja, und haben es nie aufgelöst? Das Hören auf leise und laute Signale, insbesondere auf die leisen Signale, ja. Also, wenn ich als militärischer Trupp aus dem Wald komme und auf eine Wiese gehe und dort stehen 100 Schafe und drei davon haben nur drei Beine, dann ist das ein leises Signal dafür, dass vielleicht irgendwo ein Minenfeld ist, ja.
Möglich, ja.
Ja, sollte ich vielleicht dorthin schauen, ja. Wenn das laute Signal kommt, ist es eh schon zu spät, ja. In dem Fall. Und sehr oft sonst auch. Und Signale heißt innen und außen. Das heißt, ich muss nach innen in meiner Organisation ein Ohr haben, aber ich muss auch außen ein Ohr haben. Erhöht natürlich die Komplexität und birgt die Gefahr, dass ich jedem leisen Signal hinterherlaufe, ja. Also, dann Chaos in Dosen zu induzieren. Ja? Der Sprenger hat das schon immer gesagt, Führung hat einen Störungsauftrag. Ja? Es ist wie eine Immunisierung. Aber natürlich darf ich es nicht übertreiben. Wenn ich eine Organisation habe, die alle 3 Jahre die Führungspositionen verpflichtend wechselt, ja? Ich kann nur 3 Jahre auf einer Führungsposition auf dieser einen sein, dann induziert das natürlich permanent irgendwo ein kleines Chaos. Ja. Umgekehrt, wie stark ist diese Organisation nach einer gewissen Zeit vernetzt auf einer informellen Ebene? Und die informelle Vernetzung ist immer viel stärker als die formale Struktur. Wie schnell kann so eine Organisation auf Krisen reagieren? Ja. Und die grundsätzliche Anpassungsfähigkeit. Neben Lernen und Merken, ja, kommt auch noch, also es geht nicht nur um, wir lernen was, sondern es geht darum, das Gelernte auch in die Anwendung zu bringen. Aber das, was grundsätzlich notwendig ist, ist natürlich, ich kann das alles haben, wenn ich alles erkenne, was ich tun müsste, aber mich nicht anpassen kann. Ja? Wenn mir die Fähigkeit, Change zu exekutieren, fehlt, na, dann ist es auch für die Würst. Ja? Oder Weißwürste halt, ja, in dem Fall.
Ja. Ja, ich fand das interessant, weil du in deinem Buch ja nochmal auf Conway's Law eingegangen bist, was man ja irgendwie zitieren kann mit Organisationen bauen immer Systeme, die ihre eigenen Kommunikationsstrukturen dann widerspiegeln. Insofern könnte man sich ja auch fragen, ob, ich sag mal, eine Anpassung in Richtung mehr Antifragilität aus der Organisation heraus überhaupt möglich ist oder ob es dafür auch immer wieder, ich sag mal, einen Input von außen braucht, um die Organisation als System darauf hinzuweisen, von hey, hier kannst du mal hingucken, das kannst du vielleicht mal wegnehmen oder wie auch immer.
Das ist eine Frage, welche Qualitäten die Führung aufweist. Nicht? Weil wenn die Führung selber den Störungsauftrag zum Beispiel wahrnimmt, mhm, ja, und jetzt nicht in den 90er Jahren von Six Sigma stecken geblieben ist, ja, oder vielleicht irgendwann einmal ein Managementbuch der letzten Jahrzehnte gelesen hat, ja, ja, dann kann das auch von innen kommen. Ja. Natürlich die Außensicht und der Prophet von außen ist sicherlich auch hilfreich, ja, als Impulsgeber. Das System ändern kann sich aber nur selber. Also alles, was von außen kommt, und ich sage das in meinen Beratungsmandaten auch immer, wenn es um ich kann euch nicht ändern, ja, drin. Also das wäre so wie zu sagen, hey, ich leiste mir jetzt einen Fitnesscoach, kann der für mich trainieren auch gleich? Ja?
Leider nein.
Leider nein. Leider nein, ja. Also denken muss man selber, trainieren muss man selber und man kann sich nur selber ändern als Organisation. Das heißt nicht, dass nicht ein Impuls von außen oder eine Begleitung von außen hilft, aber tun muss man schon selber. Ja,
ja, und ich finde das auch, also jetzt mal so ein bisschen auch kritisch in Richtung unserer Zunft geschaut. Ich finde, Beratende könnten da stärker auch arbeiten in Richtung, was können wir aus Organisationen oder in Organisationen eigentlich weglassen, also eher in Richtung Vereinfachung oder mehr Freiheitsgrade zulassen, nochmal als bewusste Entscheidung, anstatt immer wieder eine neue Mode irgendwie reinzutragen. Ne? Also es ist natürlich voll der Verkaufsschlager, wenn du als Berater irgendwie in eine Organisation kommst und sagst, hier ist Modell XYZ, das lässt sich ja viel einfacher verkaufen, als erstmal zu sagen, okay, komm, wir gucken uns erstmal die Wertströme an, wir verstehen erstmal euer Problem und dann fangen wir mal an, Dinge wegzulassen und so. Das ist natürlich nicht so fancy, aber ehrlicherweise läuft da aus meiner Sicht ganz viel schief. Also vielleicht ist es auch ein deutsches Phänomen und in Österreich ist anders, aber ich nehme das schon so wahr, dass Organisationen krass überfrachtet sind mit Moden und so weiter. Also
naja, wenn wir jetzt 10, 15 Jahre zurückgehen und die ganze Agilisierungswelle aus der Perspektive betrachten, dann war das natürlich eine Mode. Ja? Da reden zwar CEOs am Golfplatz, der eine sagt zum anderen, na wie agil seid ihr schon. Ja? Ja, heute ist halt, wie viele Use Cases habt ihr schon in der KI umgesetzt, ist ja wurscht. Ja? Aber kurz bleibend bei der Agilität, na, ist natürlich, oder OKRs, ja? Super Thema, keine Frage. Ja? Nur ist es natürlich höchst verlockend für jeden Berater, die eine Methodik auf den aufs Auge zu drücken. Ja? Und wenn es dann nicht funktioniert, na, dann hast du die Methode noch immer nicht gut genug angewandt, ja? Und warst nicht konsequent genug. Ja? Keine Frage, bei wem die Schulter liegt. Aber, und du kannst es natürlich für groß, insbesondere für große Beratungsunternehmen, ist es natürlich ein Traum, wenn ich sage, ich implementiere 400 Mal Spotify, ja. Ich verkaufe Safe, ja. Safe hat 20.000 Firmen verwenden Safe. Ich möchte eine sehen, die Safe so implementiert hat, wie es da drinnen steht. Was ja für mich sowieso ein Paradoxon per se ist, ja. Wie kann ich eine komplizierte Methodik wie Safe auf ein komplexes System wie eine Organisation draufknallen, ja. Das ist ja, widerspricht doch allem, was, ja, egal. Also, du siehst, über das Thema habe ich schon ein bisschen nachgedacht. Das ist es ist verlockend, es ist naheliegend, es so zu tun, aber es hilft den Kunden nicht. Es hilft dem CEO am Golfplatz zu sagen, wir haben auch eine agile Transformation.
Ja. Ja. Und es hat ja immer eine Funktionalität und eine Dysfunktionalität. Mhm. Also wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf auch die Unterscheidung komplizierter Probleme und komplexer Probleme und auch die unterschiedlichen Handhabungsansätze, dann erlebe ich das in Organisationen schon häufig so, wenn man da ein komplexes Problem hat und man müsste eigentlich anfangen zu testen, auszuprobieren, dass die Scheu da häufig sehr groß ist und der Reflex von gib mir mal einen Prozess, sag mir mal, was ein Good Practice ist und so weiter, viel größer ist. Also alles das, was es eigentlich bräuchte, um ein kompliziertes Problem zu bearbeiten, weil das vordergründig Unsicherheit bei den Leuten in der Organisation reduziert und das Paradoxe ist ja, dass es Unsicherheit aber im Nachgang erhöht, weil man merkt, ah, okay, jetzt kommen wieder so viele Variablen ins Spiel, es ist ja komplex, dass wir merken so, ah, okay, so wie wir es anwenden, erzeugt es ganz viele Dinge, mit denen wir nicht gerechnet haben. Das heißt, als Versa, ich muss ja eigentlich lernen, Unsicherheit auszuhalten. Und da kommen wir wieder auf diesen Anfangspunkt zu sagen, okay, ich weiß es nicht, Ich muss jetzt, und da kommen wir vom System wieder auf die Person, auch an meinem eigenen Aushalten arbeiten. Und ehrlicherweise ist das ist für mich mit der größte Punkt beim Thema Organisationsberatung, auch wenn wir uns an vielen Stellen in Anführungszeichen Menschen wegdenken und stärker auf Strukturen einfach gucken, ist es dann aber auch wieder individuelle Psyche, das selber regulieren zu können.
Ja, die Struktur ist, wie gesagt, sehr prägend, aber es ist noch immer eine individuelle Entscheidung, insbesondere in der Führung, wie ich diese Struktur ausfülle in meiner Rolle. Ja, und ja, der Reflex ist ja nur menschlich verständlich. Ja, ich sage immer, Manager tendieren halt dazu, den Schlüssel unter der Laterne zu suchen, nicht weil sie ihn dort verloren haben, weil dort das Licht scheint. Ja, deswegen. Ich hatte mal einen Schulkollegen in der 6. Klasse, ja, dem ich Mathe Nachhilfe gegeben habe, ja, und wie er dann die Schularbeit gemacht hat, hat er wieder alles falsch gerechnet. Ja. Und ich frage ihn, warum? Hast du nicht gewusst, dass es ein Blödsinn ist? Sagt er, natürlich habe ich gewusst, dass es ein Blödsinn ist. Aber was Besseres ist mir halt nicht eingefallen.
Ja.
Also es ist ja... Bevor ich nichts tue oder den Anschein erwecke, nichts zu tun, ja, tue ich was. Ja, und der Aktionismus wird belohnt, weil das ja eine gewisse Erwartung an meine Rolle ist. Das haben wir wieder beim Anfang. Ja, und deswegen erfüllt es eine andere Funktion, so wie du sagst. Ja. Es geht, und daran sieht man wieder, wir Menschen sind keine rationalen Tiere. Ja. Wie viele Manager hast du kennengelernt, die dir beim Kaffee unter vier Augen gesagt haben, ich wüsste ganz genau, was wir jetzt tun müssten, was gescheit wäre. Ja? Aber er tut es nicht, weil es zu risikoreich ist, weil es ihm exponieren würde, weil es sozial nicht anschlussfähig ist, nach oben, nach unten oder zur Seite, weil es nicht opportun ist, weil es nicht gern gesehen werden würde, etc. Ja? Und dann machen wir halt das, was gewünscht ist. Und das ist oft einmal... Überleg Transformationen, gerade technische Transformationen. Ich komme aus der Telco-Branche. Wenn du dort technologisch transformierst, dann nimmst du viele dreistellige Millionenbeträge in die Hand. Ja? Aber das ist leichter zu verkaufen. Ja? Wir haben hier eine große Transformation mit drei großen Beratern international, die gleich einmal mit Cephas wiederum daherkommen und das drüber stülpen. 3000 Leute in einem Ökosystem und wir transformieren jetzt und wir machen das. Und das lässt sich gut verkaufen. Liefert zwar selten irgendwas, wird dann hinterher schön angemalt als toller Erfolg. Ja? Irgendein Feature geht vielleicht sogar live, damit man es capexieren kann. Und am Ende des Tages ist nicht viel passiert. Die unten denken, sie sind ja alle geistesgestört. Es ist nur noch schlimmer. Ja? Und stell dir vor, du würdest mit einem Vorgehen daherkommen, das statt 3000 Leute im Ökosystem nur 150 braucht. 150 Guten, die 150 Richtigen. Das Projekt kostet einen Bruchteil. Ja, aber das ist ja viel schwieriger zu verkaufen. Ist viel risikoreicher, als wenn ich mir drei große Berater hole. Niemand wird gefeuert, wenn er IBM holt. Und jetzt IBM bitte außen vor lassen. Ja, also jetzt nur Beispiel aus den 80ern wieder. Und so funktioniert es.
Ja, wobei meine Beobachtung ist, dass das insbesondere was ist, was auch sich in Konzernsystemen gerade, also was da gerade noch funktioniert, weil da noch andere Ressourcen da sind. Mhm.
Bei Eigentümern nicht. Völlig richtig. Ja.
Genau, also
ganz andere Dynamik, ja.
Voll. Also gerade so im Mittelstand oder auch klasse inhabergeführte Organisationen, die auch ja andere Herausforderungen, wirklich Herausforderungen und Probleme mit sich führen, da nehme ich ganz, ganz, ganz häufig eine stärkere Beratervorsicht wahr, was ich auch cool finde, weil das sind eher die das dann nochmal krass challengen, weil die Unterscheidung zwischen Manager und Unternehmer ist in den meisten Fällen, der eine wechselt nach 3 bis 5 Jahren seine Rolle und der andere hat eine ganz andere, man könnte sagen, so Skin in the Game, erwähnst du in deinem Buch ja, glaube ich, auch, das ist dann das eigene Unternehmen und man denkt halt auch für die nächste Generation mit und die challengen Berater häufig intensiver, was ich gut finde, weil es dazu erzieht, auch präzise zu beraten und halt auch zu sagen, wir müssen es an der Stelle ausprobieren und mit weniger Ressource irgendwie klarkommen. Also ja, da ist es ein Wandel, deswegen hoffe ich, dass das auch für größere Organisationen irgendwann, dass es da durchdringt, weil das ist ja auch teilweise ein Wahnsinn, was da passiert. Also ja.
Ja, also das teile ich zu 100%. Ja. Eigentümergeführte Unternehmen sind da viel kritischer. Ja. Und die kaufen keinen Blödsinn ein, nur damit sie ihn eingekauft haben. Ja. Allein persönliche Erfahrung, eine Keynote ist ja, ich sage immer, Keynote ist relativ, ja, ein abgegrenztes Leistungsspektrum, der Pisa kommt, der Pisa geht. Ja. Wenn ich das mit einem Eigentümer vereinbare für einen Kickoff bei ihm, ja, dann ist das eine ganz eine andere Diskussion, als wenn ich das in einem Konzern mache.
Ja. Erzähl mal, ich habe eine Vorstellung. Aber naja,
Der Eigentümer, der will wissen, was ich sage, und der will, dass meine Messages mit seinen Messages im Einklang sind. Das ist ihm wichtig. Ja. Mhm. Wenn er auf der Bühne steht, dass ich dort nichts sage, was ihn konterkariert oder sonst wie. Das muss gute Lines sind. Da steckt eine andere, wie soll man sagen, eine andere Begehrlichkeit seiner Seite mir gegenüber, steht da als kommt zu unserer nächsten Führungskräfteklausur und sprich was Interessantes. Ja? Mhm. Ja? Und allein da siehst du den Antrieb. Ja? Also es zeigt sich im Kleinen, also wird es sich auch im Großen zeigen. Ja?
Okay. Wenn wir das jetzt mal nehmen und mit Blick auf die Zeit, ich habe mich gerade verjagt, weil wir schon eine Stunde am Schnacken sind. wie kriegen wir es jetzt vielleicht noch für die Hörerinnen da draußen noch einmal abgebunden an der Stelle? Das Thema Komplexität und Antifragilität. Wenn man das jetzt hört, was würdest du sagen, sind so die zentralen Punkte, über die man mal in der Organisation nachdenken sollte, damit man vielleicht auch ein bisschen irritiert und sagt, aus der Perspektive habe ich es noch nicht gesehen. Was würdest du sagen, was ist das?
Ne, sich mit dem Thema kompliziert und komplex oder geordnet, ungeordnetes System einmal grundsätzlich auseinandersetzen, ist die Grundvoraussetzung. Ja? An dem führt meines Erachtens in der heutigen Zeit, in dieser schnelllebigen Zeit, nicht, die mit KI so derartig getaktet ist und sehr viele Komplexitäten in der Außenwelt eben erzeugt, unabdingbar. Ja. Mhm. An dem führt kein Weg vorbei. Das Thema Antifragilität ist ja eher ein Thema auch der Organisationsentwicklung, also welche Eigenschaften muss ich forcieren, damit Organisationen mit dem Unbekannten eben gut umgehen können. Ja. Ist natürlich ein spannendes Thema, weil es eben keine taxative Liste gibt mit mach das, dann wird das, ja, weil ja uns ja genau in der komplexen Welt die Kausalität fehlt, ja, aber wir können die Wahrscheinlichkeit mit gewissen Eigenschaften erhöhen. Ich glaube nicht, dass wir exotische Organisationsmodelle da unbedingt notwendig haben. Wir können das genauso gut in bestehende Organisationen implementieren, ja. Frage der Führung, der Bereitschaft, ja, und natürlich auch der Frage, weil wir im Komplexen sind, was wollen wir denn einmal ausprobieren? Ja. Und wo wollen wir es ausprobieren? Ja. Was keine Herangehensweise ist, ist jetzt zu sagen, wir machen jetzt ein großes Antifragilitätstransformationsprojekt, lesen das, was der Pisa geschrieben hat, und das implementieren wir alles, und zwar tutti komplette in den nächsten 1,5, 2 Jahren. Ja. Bitte nicht machen. Ja. Das Buch trotzdem lesen, aber kein Transformationsprojekt daraus, ja, schnitzen. Ja. Zuerst machen wir am besten linear. Zuerst machen wir Dezentralisierung, dann machen wir Diversifikation, dann machen wir Modularität, dann machen wir Redundanzen und irgendwann lauschen wir auch mal auf die Signale von Ihnen. Ja. Mhm. Nein, ja, so nicht. Ja.
Ja, aber ich finde das gut auch nochmal mit Referenz auf dein Buch, weil in diesem Buch viele, viele Fragen stehen, die zur Selbstreflexion sehr gut geeignet sind aus meiner Sicht oder auch für ein Workshop-Setting mal zu gucken, wie ist es denn eigentlich um uns bestellt, ne? Also wie schätzen wir unsere Antifragilität in dieser Situation ein? Was haben wir in den letzten Monaten in der Krisenzeit irgendwie gelernt, wo funktioniert es besser, wo funktioniert es vielleicht auch schlechter, was bedeutet überhaupt besser und schlechter, also das mal so wie so eine Zwiebel irgendwie abzuschichten und dann der Organisation zur Verfügung zu stellen, ist was, wo man aus meiner Sicht nicht mehr dran vorbeikommt, deswegen, genau, wir verlinken das auf jeden Fall in den Shownotes, genauso okay. Wie deine Website, und dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir für diesen spannenden Ritt durch die Komplexität und wünsche dir heute noch einen wunderschönen Tag. Grüße gehen raus nach Österreich und dann vielen, vielen Dank nochmal.
Vielen Dank für die Einladung. Grüße zurück.
Bis dahin. Tschüss. So.